Kulturpodcast des Landes Steiermark.
Ja, herzlich willkommen beim Kunstfunken, dem Kunst- und Kulturpodcast des Landes Steiermark. Mein Name ist Werner Schander und ich bin heute hier im schönen Schloss Trautenfels im Ennstal. Zusammen meine Gesprächspartnerin ist die Leiterin des Museums Schloss Trautenfels, Magister Katharina Krenn. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, hier am Kunstfunken Rede und Antwort zu stehen. Sie haben ja einen wunderschönen und auch viel fotografierten Arbeitsplatz am Fuß vom Grimming, so auch an der historischen und auch aktuellen Verkehrsachse zwischen Ennstal, Salzkammergut, da geht es über den Sölkpass ins Murtal drüber. Wie ist es so, an so einem Ort, wo man eigentlich die Kraft schon ein bisschen spürt, auch wenn man jetzt nicht so empfänglich ist, zu arbeiten?
Ja, zuerst herzlich willkommen im Schloss Trautenfels. Grüß Gott. Ich freue mich, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Und wie ist es hier zu arbeiten? Ja, es ist ein Museum, eine Abteilung des Universalmuseums Joanneums. Und es ist natürlich ein historischer Ort. Es ist ein besonderer Ort und es bietet mehrere Arbeitsplätze.
Mhm. Wie viele Leute arbeiten hier im Museum?
Also aktuell sind wir 17 Personen mit unterschiedlichem Beschäftigungsausmaß, eben von geringfügig bis 100%, und wir haben auch 2 Personen, die ehrenamtlich arbeiten.
Mhm. Sie haben gesagt, der historische Ort, wir sind gerade im Seminarraum, der ein bisschen versteckt ist, also der nicht so öffentlich zugänglich ist, und wenn man sich da anschaut, die Mauern sind, ja, ich würde sagen, so 1,20 Meter dick raus. Sie erzählen die Geschichte aus der Region hier im Schloss, und welche Geschichte erzählt eigentlich das Schloss selbst, wenn wir mal da zum Ort kommen?
Ja, das Gebäude erzählt natürlich die Geschichte des Gebäudes, die unterschiedlichen Besitzerinnen, erzählt natürlich die Architekturepochen, erzählt so 700 Jahre Architekturgeschichte und erzählt natürlich auch von den Menschen, die das Schloss besessen haben, und auch von den Menschen, die hier gearbeitet haben.
Ich war da kurz unten in diesem Freskenraum und da ist mir ein Name ins Auge gestochen, weil ja an der Uni Graz gibt es ja die Harrachgasse, und unten ist der Name, glaube ich, Margarete Harrach erwähnt, die da 1563 anscheinend hier geheiratet hat und wo die Fresken gestaltet wurden. Also eng verwoben mit der Geschichte des steirischen Adels. Und da in der Nähe des Schlosses ist ja auch eine alte evangelische Kirche, also die Überreste. Was hat da Trautenfels für eine Rolle in diesen sehr turbulenten Zeiten des 16. Jahrhunderts?
Also Trautenfels kann man sagen, es war damals noch Neuhaus, es hat damals noch nicht Trautenfels geheißen. Ja. Besitzer waren die Familie Hoffmann, und die Familie Hoffmann, die waren evangelisch. Mhm. Und in diesem Zusammenhang war Schloss Trautenfels das Zentrum der Reformation im mittleren Ennstal. Mhm. Und diese Familie Hoffmann hat auch 1574 diese evangelische Kirche erbauen lassen. Mhm. Es war eine der größten evangelischen Kirchen der Steiermark. Und wenn man sich vorstellt, die ist 25 Jahre später, im Jahr 1599, von der Reformationskommission praktisch geschliffen worden. Und es ist dann praktisch die Steine und alles Material ist für andere Gebäude verwendet worden. Man hat eigentlich gar nichts mehr gesehen. Mhm. Und im Jahr 1992 sind dann die Grundmauern wieder freigelegt worden und rekonstruiert worden auf eine bestimmte Höhe. Ja. Und seit damals ist es eben eine ökumenische Gedenkstätte.
Okay. Ja, es war ein sehr turbulentes, Jahrhundert, das 16. Jahrhundert. Und hier haben wir ja eigentlich so auch diesen Rückzugsort der Reformierten, also die Ramsau, Schladminger Gegend bis hier eben.
Wenn ich dazu doch was sagen darf, also Geheimprotestantismus war in dieser Region wirklich ganz lange ein Thema. Mhm. Also wir vermuten, dass es wahrscheinlich noch über das Toleranzpatent von Josef II. Hinaus gar nicht ganz so üblich war, den Glauben frei zu leben, weil es einfach so in den Köpfen der Menschen war. Und wir haben eben auch im Rahmen der Sonderausstellung Gott und die Welt, woran glauben wir, haben eben noch einmal Recherchen angestellt und sind da auf ganz späte Zwangsemigrationen gekommen, die eben jetzt also in einer Städtepartnerschaft in Tauplitz und Iklat noch nachvollziehbar sind.
Mhm. Wo ist Iklat?
Iklat ist in Ungarn.
Ah, okay. Mhm. Ja, wie sind eigentlich Sie zum Schloss gekommen? Sie haben mir erzählt, Sie sind aus dem Murtal und jetzt sind Sie eigentlich schon sehr lange hier im Schloss Trautenfels und waren auch schon in den 90er Jahren bei der Neuaufstellung der Dauerausstellung beteiligt.
Ja, ich hatte wirklich das Glück, als Studierende hier ein Praktikum machen zu dürfen. Und so hat sich dann eigentlich auch mein Weg im Museum weiterentwickelt und eben noch fertig oder noch Fertigstellung des Studiums ist ein komischer Ausdruck, aber durfte ich dann eben andere Projekte machen und dann Ende der 1990er Jahre eben als Assistentin des damaligen Museumsleiters im Rahmen der Neukonzeption der Schausammlung hier mitarbeiten. Mhm.
Dann waren Sie auch im Schloss Steins involviert in der Neuaufstellung der Sammlung oder wurde es falsch aufgefasst? Oder?
Ich durfte vom Jahr 2000 bis 2005 im Schloss Steins als wissenschaftliche Mitarbeiterin arbeiten, aber die neue Konzeption, das ist Arbeit vom Herrn Magister Wierensberger.
Ah, okay. Und 2006 sind Sie dann nach Trautenfels gekommen?
Ja, genau. Mhm. Also ich durfte eben 2006 also die Abteilung Schloss Trautenfels hier übernehmen. Und ich meine, Steins war für mich, wenn ich das noch sagen darf, also eine besonders interessante Abteilung, weil dort die Themen Jagd und Landwirtschaft auch besonders meinen Interessen auch entsprechen. Und es war damals aber auch so, dass ich mir lange überlegt habe, wie soll mein weiterer Weg sein. Und ich habe mich damals eben dann für Schloss Trautenfels interessiert und dann bin ich auch mit der Leitung betraut worden.
Mhm. Sie haben ja einen tollen Arbeitsplatz hier im Schloss, also ich glaube im oberen Stockwerk mit einem Ausblick auf den Krimming und dann gibt es noch Büroräume, die schauen da auf die niederen Tauern. Gibt es irgendwas, was Sie tun, wenn Sie da jeden Tag in die Arbeit kommen, irgend so ein Ritual, das Ihren Arbeitstag eröffnet?
Also ich denke, ich komme eigentlich immer so fix und fertig in die Arbeit, also ich habe meine Rituale zu Hause gemacht und dann bin ich eigentlich ganz für meine Arbeitsposition da. Es gibt schon Dinge, die man manchmal macht, also wenn ich zum Beispiel in der Früh durch das Landschaftsmuseum gehe, dann gehe ich meistens auch in das Geweihzimmer und eben zu den Porträts von Josef und Anna Lamberg. Weil das ist auch eine besondere Geschichte, ich weiß nicht, ob Sie es schon gesehen haben, wir haben die eben von der Urenkelin der beiden im Jahr 2021 geschenkt bekommen, weil es ihr eben auch ein Anliegen war, dass ihre Urgroßeltern also wieder in diesem Schloss sind.
Okay. Also die waren die Schlossherren hier?
Genau, die Familie, also Familie Lamberg, das waren die letzten adeligen Besitzer.
Alles klar, okay. Und da sagen Sie Hallo.
Naja, einfach so, weil ich find, sie passen so gut in diesen Raum und dann da gehe ich einfach immer schauen und dann denke ich mir, ja, sie sind da, hierher gehören sie.
Ja, wunderbar. Ich war ja schon mehrfach auch hier als Besucher und dieses Landschaftsmuseum, das ist die permanente Sammlung, die gibt ja tiefe Einblicke so in das Leben hier im mittleren Ennstal, auch auf den Almen, bergbäuerliches Leben, Almwirtschaft, Brauchtum, Glaube, Volksglaube und so weiter. Und das alles hat sich ja in den letzten Jahrzehnten rasant verändert. Also die Bevölkerung versucht schon noch auch diese, gerade was jetzt Brauchtum betrifft, das auch am Leben zu erhalten. Aber ja, die Zeiten ändern sich sehr, sehr schnell, ja. Mir fällt ein, wenn ich an Schloss Trautenfels denke, immer die Krampusmasken, die es da gibt, oder die Berchten überhaupt, also sehr, sehr einprägsam und auch diese Holzfällergeschichten. Was sind die drei Objekte, die für Sie so eine besondere Rolle haben im Museum oder die für Sie emotional oder persönlich herausstechen?
Also wenn Sie jetzt so diese Aufzählung gemacht haben von unserem Landschaftsmuseum, der Dauerausstellung, möchte ich einfach noch ein paar Sätze dazu sagen, wenn Sie erlauben. Also in dem Landschaftsmuseum ist eben ist es so, dass eben, es sind Themen der Region, Objekte des Museums und es sind 12 unterschiedliche Themenräume und jeder Raum könnte eigentlich ein eigenes Museum, jeder Raum ist wie ein eigenes Museum und es ist eben Kultur, Natur und der Mensch miteinander verwoben und es gibt auch Blicke in die Landschaft, sodass man eben so weit es möglich ist, die Landschaft im Innenraum des Museums nachvollziehbar macht. Und wenn man jetzt sagt, ja, in diesem Landschaftsmuseum sind jetzt praktisch die Highlights der Sammlung von Schloss Trautenfels ausgestellt. Und ich sage immer, von der Aura her, von den Inhalten her, könnte ein Objekt nicht ohne das andere diese Ausstrahlung haben. Das eine bedingt eigentlich das andere und auch die Kombinationen sind so wichtig. Deswegen würde ich gar nicht mehr zutrauen zu sagen, was sind meine Lieblingsobjekte, weil sie einfach alle so, weil wir sie alle so wertschätzen. Und man geht dann, wenn man vorbeigeht, das Museum ist jetzt doch also 1998 eröffnet worden, hat dennoch Aktualität. Also wir haben einiges auch adaptiert, also mit multimedialen Präsentationen, aber im Wesentlichen ist es eben so geblieben und eben, wie schon gesagt, sind es eben die Highlights der Sammlung, wenn man sagt, ja, das Geweihzimmer, das ist wirklich einzigartig oder wenn man sagt, das Badezimmer im Schlafzimmer der Gräfin Anna Lamberg oder der lebende Bienenstock, ne, da kann man, wenn man Zeit hätte, könnte man da eine Stunde zuschauen oder immer wieder das den Menschen erklären. Also da haben wir wirklich also die Besonderheiten der Trautenfelser Sammlung sind hier für die Besucherinnen zu sehen.
Welche Rolle spielt eigentlich das Museum bei der Konservierung der Objekte? Also die Zeit geht sehr rasant, das Wissen verschwindet zum Teil, neues Wissen kommt hinzu, der Blick auf die Landschaft ändert sich auch zum Teil. Welche Rolle spielt das so ein Museum? Welche Rolle spielt immer, Sie sind ja Volkskundlerin, so volkskundlicher Zugang?
Ja, also wenn man jetzt die 4 Säulen des Museums denkt, also mit Sammeln, Bewahren, Erforschen und Vermitteln, so ist es eben unser Auftrag, diesen 4 Bereichen auch nachzugehen. Und wir haben jetzt noch nicht über unseren speziellen Auftrag innerhalb des Joanneums gesprochen. Schloss Trautenfels hat eben seit der Gründung wirklich den Auftrag, die Kultur- und Naturgeschichte des Bezirkes Liezen zu sammeln, zu bewahren, zu erforschen und zu vermitteln. Und zu diesem Bereich haben wir circa um die 45.000 Objekte, die jetzt schon in die Sammlung aufgenommen worden sind. Also wir sind natürlich auch am Digitalisieren, aber es ist natürlich unser Auftrag, das zu bewahren, die Geschichten dazu zu dokumentieren, fotografisch zu dokumentieren und was wir auch wahrnehmen, dass wir, Sie sagen, die Landschaft, die Veränderung der Landschaft, dass wir auch, soweit es möglich ist, eben landeskundliche Bestandsaufnahmen machen. Und zum Beispiel das Beispiel Knoten Trautenfels, eben der Bau, also den habe ich eben wöchentlich dokumentiert. Und es gibt jetzt eben eine multimediale Präsentation, wo man eben sieht, in Überblendtechnik, wie sich das Bauwerk entwickelt hat und wie es jetzt in fertiger Form ausschaut.
Also der berühmte Kreisverkehr, als, so war es immer genannt, wo jetzt so die Überführung ist, wo man diese Kreuzung entschärft hat. Ich kann mich erinnern, da war ich auch hier, wie gerade diese ganzen, da haben sie die Bewohner eingeladen im Bezirk, den Kreisverkehr zu zeichnen, wie sie sich den vorstellen. Und da waren so Bilder drin, also das war ein Mammutbauwerk, das alles verschandelt hätte. Also da haben sie quasi visualisieren lassen, was die Vorstellungen, die es da gegeben hat dazu.
Ja, schön, dass Sie das ansprechen. Das war im Jahr 2010, da war eben die Regionale 10 im Bezirk Liezen und Schloss Trautenfels hatte das Projekt Der schaffende Mensch, Welten des Eigensinns und die Katharina Scheder, eine Künstlerin, deren Projekt hat eben beinhaltet, dass die Menschen blind den Kreisverkehr gezeichnet haben. Und das war damals aber so, dass noch niemand gewusst hat, wie das eigentlich aussehen wird. Und da hat man eben dann blind gezeichnet und es ist damals eben immer von einem Kreisverkehr gesprochen worden und wie der dann aussehen wird oder dass er jemals eine Überführung haben wird, wusste man damals noch nicht. Aber es war ein sehr interessantes Projekt und alle diese Bilder von den Menschen aus der Region waren dann in der Sonderausstellung Der schaffende Mensch präsentiert.
Genau. Im Vergleich zu den Bildern ist es tatsächlich ein sehr dezentes Bauwerk geworden, muss man sagen. Dass er wirklich viel zur Entschärfung der Verkehrssituation hier beigetragen hat. Also mal ein gelungenes Verkehrsbauwerk hier, muss man sagen. Das sich auch relativ gut einfügt in die Landschaft, aus Aber jetzt sind wir schon beim anderen Thema.
Naja, wenn ich dazu auch noch was sagen dürfte. Also mir war es eben möglich, also bei der Präsentation des Siegerprojektes eben anwesend zu sein damals und habe auch den Architekten getroffen und wir sind ins Gespräch gekommen und er hat damals auch erklärt, dass er mit dieser Überführung mit dem Knoten eben Anleihe am historischen Gebäude genommen hat und eben die Höhe und Breite der Überführung nach dem historischen Gebäude ausgerichtet hat.
Spannend.
Und dass eben die Brückenpfeiler, das Rostrot der Brückenpfeiler eben dem Kaffgesimse von Schloss Trautenfels entspricht. Mhm. Und eben die Steingablonen, die eben aus Grimmingkalk oder Dachsteinkalk sind, eben noch einmal die Basteimauer von Schloss Trautenfels widerspiegeln. Mhm. Wir haben ihn dann später auch gebeten, also das zu publizieren, weil wir geben viermal im Jahr eine Zeitschrift heraus mit dem Titel Da schau her, Kultur als Kulturzeitschrift aus Österreichs Mitte. Und da haben wir eben einen Beitrag über den Knoten Schloss Trautenfels, also den Knoten Trautenfels.
Mhm. Kann man diese Zeitschrift irgendwo abonnieren oder erwerben?
Ja, also man kann das abonnieren. Es gibt ja auch eine Mitgliedschaft im Verein Schloss Trautenfels und jedes Mitglied also bekommt eben diese Zeitschrift. Okay. Es gibt aber auch ein Abo und man kann es auch bei uns jederzeit im Museumshop erwerben.
Also da schau her.
Ja, da schau her.
Jetzt so einmal ganz naiv gefragt, warum ist es eigentlich wichtig, den Blick in die Vergangenheit offen zu halten? So in die 60er, 70er Jahre war es in vielen Teilen der Steiermark üblich, alles wegzuräumen, was alt war. Ja, da hat man dann die schönen Höfe abgerissen, irgendwelche neuen, modernen Häuser hingestellt und es ist sehr viel verschwunden. Hier im Enster habe ich das Gefühl, ist die Verbindung mit der Tradition ein bisschen stärker als zum Beispiel aus der Oststeiermark, wo ich herkomme. Aber prinzipiell könnte man ja sagen, ja, dass die Tempi Passati, was kümmert uns das Alte? Wir haben jetzt ganz andere Probleme.
Ja, ich denke, als Museum, wir haben es ja schon erwähnt, hat man natürlich den Auftrag zu sammeln und zu bewahren. Und wir haben jetzt zum Beispiel, ich sage es jetzt zum Beispiel am Beispiel der landwirtschaftlichen Geräte. Mhm. Also das war natürlich als das Museum gegründet worden ist, das war auch so diese Technisierungsphase, wo man sagt, also man hat die Geräte aus Holz nicht mehr so verwenden können, weil es hat Traktoren gegeben, es hat Modernes gegeben und da konnte eben jetzt wirklich noch einiges für die Sammlung Schloss Trautenfels bewahrt werden. Also ich meine, wenn man jetzt sagt, Pflüge, natürlich, das sagt man immer, ja, die Pflüge, aber ich finde, das ist ein ganz wesentliches Objekt für die Entwicklung der Landwirtschaft. Und was wir zum Beispiel auch haben, wir haben wahrscheinlich die größte Sammlung von Getreideputzmühlen in Mitteleuropa und auch eine der ältesten, die mit 1757 datiert ist. Und das war ja ganz eine wesentliche Errungenschaft für die Landwirtschaft, dass man eben Getreide reinigen konnte, ohne dass man das händisch irgendwie sieben oder geworfen oder reitern musste, sondern man konnte das wirklich also in einer technischen Variante machen. Und ich finde, wenn es jetzt, wir haben jetzt in der aktuellen Ausstellung einige dieser Objekte ausgestellt. Mhm. Und meine Meinung oder unsere Meinung ist so, wenn es jetzt vielleicht jetzt für die Menschen noch nicht so interessant ist, wenn man sagt, ja, das ist jetzt diese landwirtschaftlichen Geräte, aber ich denke mal, spätestens nach unserer Generation kann sich niemand mehr oder weiß niemand mehr, wie man mit diesen Geräten gearbeitet hat, weil man ja auch weniger Bezug hat zu dieser landwirtschaftlichen Produktion und auch dazu, wie eben jetzt Getreide angebaut wird oder wie eben Kartoffelanbau erfolgt. Das werden wir dann alles oder lernen wir jetzt ja schon wieder. Ich denke, die Schulkinder, zum Beispiel Raumberg-Gumpenstein, die haben zum Beispiel Projekte, wo die Kinder dann Kartoffeln vom Anbau bis zur Ernte das miterleben können.
Also richtig händisch und nicht aber maschinell.
Genau. Genau. Und was weil Sie das zu der Sammlung gefragt haben, aber wir haben jetzt eben die Sammlung von bäuerlichen Großgeräten haben wir einstellen müssen, weil wir sagen, da bleiben wir vor der Industrialisierung, weil wir das aus Platzgründen einfach nicht bewahren könnten. Mhm. Wäre natürlich interessant, aber ich denke mal, es ist bei uns auch so, dass sehr früh, also mein Vorgänger, der Dr. Hensel, der war da auch sehr vorausschauend und hat da sehr früh begonnen, Objekte der Alltagskultur zu sammeln. Mhm. Darunter verstehen wir eben Objekte nach 1945, die jetzt irgendwie schon aus anderen Materialien waren. Die Zeit ist immer schnelllebiger geworden und wir haben eben so Leitobjekte aus einzelnen Bereichen und Zeiten, die wir schon in der Sammlung haben.
Schloss Trautenfels ist ja so quasi irgendwie ein bisschen auch das, wenn es ein Mensch wäre, wäre es eigentlich das Herz, zumindest hier des mittleren Innstalles, also von der Verankerung her. Wie ist jetzt das Museum in der Region verankert? Wie gut wird es von den Menschen hier angenommen? Ihr seid ja auch, oder Sie sind ja auch in diesem Leader-Gremium drin, als eine von, weiß nicht wie viele Leute da, 25 Personen, alle Bürgermeister von wichtigen Vereinen und so sind drin. Also wie ist die Stimmung gegenüber dem Museum, sagen wir so?
Wir haben es ja vorher schon erwähnt, dass eben die Sammlung sich auf die Region bezieht. Mhm. Und wenn wir jetzt von 45.000 Objekten sprechen, dann stammen diese 45.000 Objekte von den Menschen aus dieser Region.
Da verstehe ich jetzt übrigens auch, warum sie nicht drei rausgreifen wollten. 45.000, das ist schon...
Ja, ich denke, es gibt schon besondere, oder wenn man dann sagt, ja, das ist jetzt ein Objekt, das durfte man vielleicht besonders gut recherchieren oder es war genug Zeit, um das besonders gut zu recherchieren. Oder man kann sich wahrscheinlich ein Leben lang an die Übergabe oder an die Situation erinnern, wie dieses Objekt ins Museum gekommen ist. Also da gibt es natürlich auch besondere Geschichten. Aber ich finde also schon einmal das, dass alle Objekte, die es bei uns gibt, die stammen wirklich aus der Region. Mhm. Also manche sind gekauft. Also viele sind aber als Schenkung an, an das Museum gekommen und ich denke, das ist authentisch. Und also ich meine, ich kann jetzt nur von jenen Menschen sprechen, also die uns gewogen sind und die auch zu uns kommen, aber ich darf wirklich also voller Stolz sagen, dass wirklich viele Menschen aus der Region das Museum auch besuchen. Wir haben auch unterschiedlich in der Konzeption der Ausstellung auch partizipative Projekte durchgeführt. Und nachdem wir, also meine Kollegen und ich, wir leben ja alle in der Region. Und dann ist natürlich, also unsere Sonderausstellungen haben eben eine Zweijährigkeit von der Laufzeit, weil wir Saisonbetrieb auch sind. Und dann wird man natürlich gefragt, ja, was ist die nächste Ausstellung? Und dann erzählt man halt davon. Und da ist es wirklich auch oft, dass man ins Gespräch kommt und sagt, du, da hätte ich doch dieses Objekt, könntest du das brauchen? Und wenn man dann sagt, okay, ich kann auf diese Person zukommen und dann bekommt man das aber tatsächlich. Oder also in der jetzigen Ausstellung, wenn man dann sagt, ja, da sind wirklich besondere Objekte ausgestellt, die sich sonst im Wohnzimmer von Privatpersonen befinden und die das aber jetzt für die Ausstellung zur Verfügung gestellt haben.
Da bräuchte ich jetzt ein Beispiel. Alte Radios, weil es geht ja auch um Radio Mandl in Gröbling, ja, oder andere Sachen.
Also Radio Mandl ist ein gutes Beispiel. Wir haben uns in der Ausstellung auch mit dem Thema 100 Jahre Radio, mit dem Jubiläum beschäftigt. Und da ist einfach wirklich Franz Mandl aus Gröbling, also der Ideengeber, auch der Kurator in diesem Fachbereich. Und er hat eben von seinem Vater Objekte aus der Radiowerkstatt und er hat dann auch weitergesammelt und wir konnten eben im Zuge dieses Projektes, konnten wir eben diese Sammlung auch für das Museum ankaufen. Das ist auch was Besonderes.
Genau, das steht auch im Faltprospekt, dass 1931 der Herr Mandl Senior quasi der Radiopionier hier in der Gegend war. Jetzt gibt es ja das Radiofrequenz, ja, das Nachfolgeprojekt quasi.
Ja. Genau, Radiofrequenz haben wir ja auch in der Sonderausstellung Mensch, Welt und Ding. Und Radiofrequenz hat ja heuer auch ein Jubiläum mit 25 Jahren. Und das war dann auch das Ausschlaggebende, dass wir mit der Hilde Unterberger und mit dem Ernst Nussbaumer uns eben zusammengesprochen haben, ob das nicht ein Teilbereich sein könnte. Und wir haben auch so eine Rundfunkstation der Sonderausstellung Mensch, Welt und Ding. Und da kann man eben also Radiobeiträge, also ORF Steiermark, ein paar historische Beiträge, dann ein paar Radiofrequenzbeiträge, aber auch aktuelle Podcasts hören.
Ich hoffe auch den Kunstfunken dann. Vielleicht kann man den noch aufnehmen.
Sehr, sehr gerne. Ja, sehr, wunderbar. Sehr gerne.
Dann sind wir gleich in einer Win-Win-Situation.
Ja, das stimmt.
Ja. Jetzt so von den Besucherinnen und Besuchern kommen jetzt mehr Einheimische oder mehr Touristen, wahrscheinlich mehr Touristen, weil das sind einfach viel mehr Frequenz im Land der Eins. Und was sind so die exotischsten Besucher, an die Sie sich erinnern?
Also wir führen ja auch eine Besucherinnen-Herkunftsstatistik. Mhm. Und wie Sie schon sagen, also wir liegen in einer Tourismusregion, Erlebnisregion Schladming-Dachstein, Ausseerland, also aus diesen Regionen kommen eben die Besucherinnen, die hier Urlaub machen. Wir sind auch inklusiv Partner bei den Regionskarten und wir sind aber auch Ausflugsziel. Zu uns kommen Autobusse, zu uns kommen Schulklassen und wir haben natürlich auch zum Beispiel Publikum aus der Steiermark, aus Österreich und dann halt natürlich Deutschland haben wir schon einiges. Es sind sehr viele tschechische Gäste, die auch hier in der Region Urlaub machen. Und wenn Sie sagen, das Exotischste, ich würde mal sagen, das Publikum hier ist international und wir versuchen dem eben auch Rechnung zu tragen, dass wir jetzt zum Beispiel die Texte des Landschaftsmuseums haben, also deutsch sind sie ja in der Ausstellung, aber wir haben auch die Begleittexte in 8 Sprachen vorliegen, damit auch Menschen, die jetzt der englischen Sprache vielleicht nicht ganz so mächtig sind, einfach in ihrer, also wir haben zum Beispiel also, auch in Arabisch und in Ukrainisch die übersetzten Texte vorliegen. Und vielleicht, weil Sie sagen, ich hatte unlängst so eine nette Begegnung, das war eine Gruppe aus China stammend und wir sind dann kurz ins Gespräch gekommen und eben der Mann, mit dem ich gesprochen habe, der hat ein perfektes Deutsch gesprochen und ich habe gesagt, wow, Sie sprechen perfekt Deutsch und der hat dann gesagt, ja, er lebt in Wien mit der Familie und hat jetzt eben Besuch aus China von seiner Familie. Also es war eine sehr, sehr schöne Begegnung, so freundlich und so angenehm.
Wunderbar. Sie haben schon erwähnt, die Sonderausstellung Mensch, Welt und Ding, die wurde heuer eröffnet. Davor gab es immer wieder auch also zweijährig Ausstellungen. Was war da bisher die erfolgreichste? Also ich kann mich erinnern an den Grimming, dann davor war jetzt über die Heilkunst. Ja, viele Themen.
Ja, also die zwei Ausstellungen, die Sie angesprochen haben, waren jetzt für uns sehr erfolgreiche Ausstellungen. Und natürlich ist immer so, dass im ersten Jahr haben wir natürlich mehr Besucherinnen und Besucher und im zweiten Jahr funktioniert es aber auch noch ganz gut. Und also wir hatten eben also Heilkunst im Jahr 2022, da hatten wir während der Saison fast 27.000 Besucherinnen im Jahr 2022 und das war jetzt eben seit 2004, glaube ich, da war eben Almausstellung auf der Alm, da waren noch mehr, aber eben seit damals war das eben unsere am stärksten frequentierte Sonderausstellung. Und ich meine, bei uns ist ja auch immer so, dass man das ganze Haus anschaut. Und natürlich auch die Sonderausstellung, die Dauerausstellung steht zur Verfügung.
Was gibt es jetzt bei Mensch, Welt und Ding zu sehen? Sie haben, also Radio, über das Radio-Thema haben wir gesprochen. Der Prospekt listet ganz viele, viele Themen auf. Vielleicht, wenn man 2 oder 3 rausgreifen könnte, so als Beispiel, warum man jetzt nach Trautenfels fahren sollte und das noch nützen sollte.
Ja, danke für die Frage. Also wir haben eben also mit diesem Titel Mensch, Welt und Ding eine Region erzählt. Da bereiten wir eben Themenbereiche auf, die die Region noch einmal besonders unterstreichen, aber die auch auf nationaler und internationaler Ebene zu diskutieren und zu verhandeln sind. Die Veränderungen haben wir natürlich, also geologische Veränderungen im Klimawandel oder das Thema Lichtverschmutzung haben wir auch aufgreifen können, weil wir eben den Stefan Wallner kennengelernt haben und es sind eben Aufnahmen gemacht worden, zum Beispiel der Nachthimmel über Trautenfels, der Nachthimmel über Graz und der Nachthimmel über Wien und das kann man dann mittels VR-Brille anschauen und da sieht man dann eigentlich, in welchem Bereich man mehr Nachthimmel sehen kann. Und ja, in wenigen Worten die Ausstellung zu erklären, ist jetzt gar nicht so einfach. Aber vielleicht, wenn man sagt, ja, der rote Faden ist eigentlich, es sind Themenbereiche aus der Region und wir haben es eben Objektdialoge genannt aus der Region, mit denen man dann in unterschiedlicher Form eben in Dialog tritt. eben auf einer regionalen Ebene oder auf einer internationalen Ebene, wenn man sagt, jetzt das Thema Klimawandel. Wir haben auch Bereiche herausgearbeitet, was in der Region eigentlich alles passiert, was in der Region geforscht wird. Das ist eben der Bereich Veränderung. Wir haben auch noch einen Bereich Fortbewegung. Ein Bereich Entwicklung, das haben wir vorher schon kurz angesprochen. Da haben wir uns auch der Entwicklung der Landwirtschaft gewidmet, wo man eben sagt, ja, Entwicklungen, Industrialisierung ist natürlich in allen Lebensbereichen passiert, aber eben auch in der Landwirtschaft. Und da haben wir jetzt eben genau jene Objekte ausgewählt, die unsere Sammlung so bemerkenswert machen. Eben eine Getreideputzmühle 1757, ein Pflug, so ein sogenannter Dreh- und Wendepflug, der eben noch mit Zugtieren gezogen worden ist, aber dann schon mit ersten Traktoren und den ersten PC der Agrarbezirksbehörde in Steinach. Und der ist eben 1971 angekauft worden, also um wirklich ein fast 170.000 Schilling damals. Und der ist aber 1991 ins Museum gekommen. Das ist eben so ein Beispiel, das ich vorher genannt habe. Das wäre jetzt eben so Alltagsgeschichte, Technikgeschichte des 20. Jahrhunderts, wo wir eben auch ein Beispiel dafür haben.
Für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, das waren jetzt ungefähr 14.000 Euro oder so hat der PC gekostet. Kam wahrscheinlich viel weniger als irgendein Handy.
Ja, genau. Damals, und ist auch so groß, also ein Riesengerät.
Riesenkisten.
Genau. Wenn Landwirtschaft, Entwicklung natürlich auch Bezug nehmen, da fährt Herzog Johann von Österreich, K&K Landwirtschaftsgesellschaft. Und da hat es eben hier in der Region auch gegeben, den Paul Adler, der sich eben besonders verdient gemacht hat, in Anbauversuchen und speziell auch im Kartoffelanbau. Und der ist dann vom Erzherzog Johann dann eben auch in diese K&K Landwirtschaftsgesellschaft eben mit aufgenommen worden. Und was wir auch mit einbringen in diese Ausstellung, sind Pionierleistungen. Pionierleistungen in der Region. Und da haben wir jetzt eben im Bereich Landwirtschaft haben wir eben die Landgenossenschaft Enstal, die eben 1902 von Bauern gegründet worden ist und heute wirklich eine der größten Firmen, Arbeitgeberinnen in der Region ist.
Also die ganze Milch, die man so kriegt bei uns in der Steiermark, stammt eigentlich, ich schaue immer, was hergestellt wird, und dann steht Dachstein-Dauern-Region, dann weiß ich, okay, die kommt da aus Steinach, von der Enstal-Milch.
Ja, genau, und ganz viele andere Produkte werden hier auch erzeugt.
Käse, Tiernahrung, habe ich gehört.
Genau, Tiernahrung. Genau.
Ja, also eine umfassende.
Wenn ich vielleicht noch ein Beispiel sagen darf, also das Thema Radio, haben wir schon gesagt, 100 Jahre Radio, das haben wir dann Übertragung genannt. Und dann eben noch ein Bereich mit Steigerung, da widmen wir uns eben dem Thema Tourismus. Und da haben wir natürlich auch die Pionierleistungen, sei es bei der Kulmschanze, sei es bei den ersten Liften auf der Tauplitz oder auf der Planei. Und wenn man sagt, 1935, der erste offiziell genehmigte Lift Österreichs, Tauplitz.
Wirklich?
Ja.
Ja. Ach so, okay. Da ist ja einer oben, da kommt man vor, der ist schon recht weit. Nein, ich weiß nicht. Aber da steht es ist ein Galgen, schaut aus wie ein Galgen, aber da hängen sich, glaube ich, nur die Raupen ein, dass sie die Piste raufkommen. Und ich habe mir immer gedacht, was ist das für ein Ding?
Ach so.
Ja,
ach so.
Ein so ein Metallpflock steht da
raus. Aha, ja, ist gut.
Entweder echt alter Lift oder, und dann habe ich mir gedacht, nein, eigentlich für die Raupen, dass sie nicht abfahren.
Genau, und eben die Schanze am Kulm ist eben genauso eine Pionierleistung. Und dort zeigen wir eben auch ein Objekt als Leitobjekt. Wir arbeiten in dieser Ausstellung mit so Leitobjekten. Und das ist eben der sogenannte Kulmschlitten.
Okay.
Und mit diesem Objekt wurden eben die Skispringer erstmals nach oben transportiert. Sie mussten nicht mehr gehen. Okay. Und der war eben so bis 1978 in Betrieb. Und alle, die mit dem Schlitten gefahren sind, haben eben gesagt, sie haben sich fast vorm Rauffahren mehr gefürchtet als vorm Runterspringen.
Das ist spannend. Ja.
Und Sie haben es vorher auch angesprochen und das Thema Brauchtum. Ich meine, was ich jetzt nicht gesagt habe, wir haben auch wirklich in dieser Ausstellung sehr stark Bezug genommen auf das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Was passiert schon alles in der Region? Was wird aktuell gemacht? Und da kommt wirklich sehr viel zusammen. Und haben dann eben im letzten Raum das Thema Wertschätzung, wo es eben um das immaterielle Kulturerbe geht. Und wenn man jetzt immaterielles Kulturerbe hört oder denkt, denkt man im Ersten natürlich an Brauchtum. Mhm. Ja, dem kommen wir auch nach, mit einem besonderen Beispiel, den Thomas Niccolò in Gams bei Hiflau. Mhm. Und dennoch ist es so, dass dieses immaterielle Kulturerbe viel weiter reicht. Zum Beispiel zum Thema Lawinen oder wie kürzlich aufgenommen zur Naturheugewinnung. Mhm. Oder auch dem Nachthimmel. Mhm. Also, und der Nachthimmel, der Schutz des Nachthimmels, ist wiederum ein internationales Projekt. Mhm. Und wir haben das zum Schluss in Zusammenhang gestellt. Die Thomas Niccolò bringen ja Licht in die längste Nacht des Jahres am 21. Dezember. Und demgegenüber steht dann eben der Schutz des Nachthimmels.
Erzählen Sie noch ein bisschen vom Thomas Niccolò, weil ich kenne den nicht. Also der kommt verspätet um 2 Wochen nach dem echten Niccolò und bringt dann das Licht.
Ja, also das ist wirklich ein ganz besonderes Brauchtum, das es eben einmalig noch gibt in Österreich, und zwar in Gams bei Hiflau. Mhm. Also wir durften es eben letztes Jahr am 21. Dezember eben bei den Ausführenden dokumentieren und auch Interviews machen. Mhm. Und daraus ist eben ein Film für die Ausstellung entstanden, den unsere Besucherinnen auch sehen können. Und da ist wirklich, also da ist es eben die Person oder die Figur des heiligen Thomas, der ist auch gleichzeitig der Nikolaus und der Gabenbringer, also der Nikolaus. Und dann gibt es eine Niccolò-Frau, dann gibt es einen Gabenbringer und einen Lichtträger. Also das sind jetzt so weiße Figuren, die wir herausgestellt haben. Und dann kommt noch dazu ein Altjahrmandel, der eben das alte Jahr symbolisiert und eben dieser Lichtträger die länger werdenden Tage ab 21. Dezember. Und einige Krampusse sind auch dabei. Und eine besondere Figur, eine sogenannte Thomashutze. Das ist eben so eine Vogelgestalt. Da ist eben auch ein Mensch, verbirgt sich dahinter, und die hat eben so einen langen Schnabel. Und da ist eben so die Geschichte, die auch die Gruppe uns vermittelt hat. Also diese Hutze, die hat eben so das Ungeziefer von den Feldern gepickt und begleitet auch diesen Umzug. Und dieser Umzug, der kommt eben in Privathäuser.
Also die gehen dann von Tür zu Tür.
Genau. Gehen von Haus zu Haus, beschenken auch die Kinder und bringen Glück und Segen in die Häuser. Und man kann sich das also vorstellen, das ist jetzt also ein Dialog zwischen den Menschen, die im Haus sind, und die Kinder sagen eben auch ein Gedicht auf, werden dann beschenkt. Und dann gibt es eben so einen Abschluss im Ort von Gams bei Hiflau, wo eben der Brauch dann noch einmal für alle erklärt wird, und die Brauchtumsträgerinnen sind eben anwesend, und es ist dann eigentlich noch so wirklich ein schöner Abschluss.
Spannend. Das ist jetzt, also das ist immaterielles Kulturerbe, dieser Brauch.
Also es ist so, also wir zeigen in diesem Raum, also es gibt ja eben diese Möglichkeit, in die Liste des immateriellen Kulturerbes der UNESCO in Österreich aufgenommen zu werden. Und das bedarf eben eines Einreichungsprozesses. Und eben die Thomas Niccolò Gruppe hat eben jetzt eben eingereicht.
Ah, okay. Ja, spannend. Interessant, was es alles gibt. Das mit der Maske, da denke ich an diese Pestmasken, die es gegeben hat aus dem Mittelalter, nicht? Also wie die Figuren sich nennen, aber die sieht man auf diesen alten Bräugelbildern manchmal, mit auch so einem Vogelschnabel, und hat ja quasi dann auch das Ungeziefer fernhalten. Interessante Verbindungen. Ist ja spannend, was dann so in vormals abgelegenen Dörfern sich entwickelt hat, weil Gams bei Hiflau ist ja, glaube ich, schon ziemlich im Graben drin. Ohne jetzt despektierlich sein zu wollen, aber das war, glaube ich, früher nicht ganz leicht erreichbar.
Ja, also es ist eine wunderschöne Landschaft. Und die Menschen, die wir dort kennengelernt haben, also wirklich, also wir haben uns wirklich gefreut. Also wir haben uns schon gekannt, also uns eben zu treffen und kennenzulernen und diese Dokumentation zu machen. Und eben genau in diesem Bereich, also Eisenwurzen, hat es eben früher oder so im 19. Jahrhundert diese Art von Brauchtum des Öfteren gegeben, in unterschiedlicher Form. Und geblieben oder eben wieder belebt worden ist es eben in Gams bei Hiflau. Wie Sie es vorher angesprochen haben, manchmal war es bei den Bräuchen so, oder also während des Krieges ist das gar nicht durchgeführt worden, aber man hat dann eben später dann versucht, eben das wieder zu beleben, schauen, wo gibt es historische Masken oder wo gibt es noch ein Wissen dazu, und hat es dann eben wieder versucht durchzuführen.
Und Gams bei Hiflau ist dann ganz an der östlichen Grenze vom Bezirk Lietzen.
Genau.
Sie haben auch angesprochen Klimaveränderung, und da gab es ja eben von La Strada kuratiert 2021 dieses Projekt Signal am Dachstein. Da hat man von der Wintersonnenwende jetzt zur Sommersonnenwende am 21. Juni, am Tag der Sommersonnenwende, so geführte Wanderungen zum Gletscher hin oder am Gletscher auch oder in der Nähe des Gletschers unternommen und dort oben so kuratierte Kunstprojekte in Auftrag gegeben. Also ich glaube, ein Bläserkonzert war dabei, dann gab es auch botanische Wanderungen und so weiter. Und hier heuer im Museum ist jetzt in einer Sonderausstellung diese Aktion auch dokumentiert. Eine zweite Kooperation haben Sie natürlich auch mit Salzkammergut 24, also mit dem europäischen Kulturhauptstadtjahr im Salzkammergut. Da ist man sozusagen der südlichste Repräsentant des Ganzen. Was bringen jetzt solche Kooperationen für das Museum oder was ist Ihre Rolle da?
Wenn ich jetzt bei dem ersten Projekt beginnen darf, also Signal vom Dachstein, also das wurde eben von Werner Schrempf kuratiert. Und weil wir ja auch im Kontakt und Austausch waren und sind, haben wir auch mitbekommen, wie viel Arbeit und wie viel Vorarbeit also Werner Schrempf geleistet hat und was er am Dachstein auch gemacht hat. Und was Sie vorher beschrieben haben, das war eben diese sogenannte Landschaftsoper, wo man eben den Sonnenaufgang von Musikerinnen begleitet am Dachsteingletscher erleben durfte. Und dann hat es noch gegeben, auch organisiert von Werner Schrempf, sogenannte Ouvertüren, wo immer Wissenschaftlerinnen, Musikerinnen oder Künstlerinnen verschiedene Wege gegangen sind.
Genau, also quasi Sternwanderungen von Oberösterreich und von der Steiermark und vielleicht auch aus der Salzburger Gegend raus,
genau.
Immer auf den Dachstein rauf.
Genau, und die sind eben alle filmisch dokumentiert worden mit Interviews und eben alle diese Projekte finden jetzt eben Gestalt in dieser Ausstellung Signal vom Dachstein, und das war eigentlich immer so ausgemacht, dass die Ausstellung dann bei uns im Marmorsaal sein kann, und Werner Schrempf hat das eben mit seinem Team also hier installiert.
Marmorsaal ist jetzt der Prunksaal.
Genau, Marmorsaal.
Aus der Barockzeit.
Ja, genau.
Was haben wir da für Motive auf diesen Marmor? Also auf diesen, welche Bilder sind da zu sehen?
Ja, es ist eben ein Bild aus der griechischen und römischen Mythologie. Und das Mittelbild ist eben die Erdgöttin Gaia.
Ah ja, das korrespondiert ja wunderbar.
Ja, und zur Kooperation mit der Kulturhauptstadt ist es so, dass wir ein assoziiertes Projekt sind, weil wir uns ja nicht unmittelbar im geografischen Rahmen der Kulturhauptstadt befinden. Aber wir haben eben gesagt, wir sind so am Tor des Ausseerlandes und haben eben relativ früh auch den Kontakt gesucht und konnten dann eben mit der Intendantin Schweger eben dieses assoziierte Projekt eben besprechen. Und das heißt eigentlich, dass man sich marketingmäßig austauscht.
Also das sind jetzt da die Prospekte, und die haben dann in Bad Ischl auch von...
Genau. Und in diesem großen Programmbuch, also ist Schloss Trautenfels eben mit der Ausstellung auch vertreten. Und auch deswegen, wenn man sagt, das Lokale und das Globale, was wir eben in der Ausstellung haben, passt auch zur Thematik der Kulturhauptstadt.
Ganz zum Schluss noch jetzt zur Einbettung in der Landeskulturabteilung, beziehungsweise im Kosmos des Universalmuseums Joanneum. Welche Vorteile bietet da die Einbettung, beziehungsweise gab es eine Zeit, bevor Trautenfels vom Land betrieben wurde, unter Anführungszeichen?
Also Die Abteilung Schloss Trautenfels wurde im Jahr 1959 offiziell als Abteilung gegründet oder eröffnet, damals als Heimatmuseum, und ist aber dann schon 1971 in Landschaftsmuseum umbenannt worden. Und das Weitere haben wir schon kurz besprechen können, obwohl es natürlich dann noch viele Schritte zu erzählen gäbe. Und ja, es hat davor schon Sonderausstellungen gegeben zu bestimmten Themenbereichen, und diese Objekte, die damals für Sonderausstellungen gesammelt worden sind, konnten dann auch zum Teil schon als Sammlung, also oder als Beginn der Sammlung von Schloss Trautenfels angenommen werden.
Und jetzt, wie fühlen Sie sich da im Kosmos des Universalmuseums? Sie sind ja doch der Außensatellit.
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich denke, wir sagen das in jeder Führung. Wir sind eine Abteilung des Universalmuseums Joanneum, und ich denke, das Joanneum ist schon etwas ganz Besonderes, dass man sagt, Abteilung des Joanneums zu sein und Teil dieses großen Ganzen zu sein, auch mit dem regionalen Auftrag, den wir haben, und auch mit unserer Sammlung, die jetzt auch, wenn man sagt, also mehrere Schwerpunkte hat, wenn man sagt, Kultur und Natur des Bezirkes Liezen, da hat man natürlich mehrere Schwerpunkte und nicht gleiche Sammlungsobjekte. Und was, also ich fühle mich sehr gut eingebettet. Und es ist ja so, die Kommunikationsmöglichkeiten, die man hat, also die technischen, da ist ja E-Mail, ich sage immer, E-Mail ist gleich schnell von Trautenfels in Graz wie von Graz in Graz. Also alle Kommunikationsmöglichkeiten, die wir haben. Und wir haben auch einen sehr, sehr guten Austausch mit unserer Geschäftsführung, soweit es geht, mit Kolleginnen und Kollegen. Und bei Sonderausstellungen ist es auch immer so, wenn man Leihgaben braucht, da bietet das Joanneum insgesamt schon sehr viel. Also wir hatten zum Beispiel bei der Sonderausstellung der Grimming im Jahr 2011, das war eben im Rahmen des 200-Jahr-Jubiläums, und da haben wir eben das Thema Grimming durften wir da machen, und da war es eben damals auch der Wunsch von der Direktion, die Buntheit der Sammlungen des Universalmuseums Joanneum zu zeigen. Und dem sind wir dann auch nachgegangen. Und da ist natürlich auch notwendig, dass man sich wirklich gut austauscht. Und ich denke, das gelingt immer wieder sehr gut. Und da darf ich mich wirklich auch in dieser Form bei den Kolleginnen und bei der Direktion herzlich bedanken.
Letzte Frage noch, weil Sie gesagt haben, jetzt nur rein informativ, weil Sie gesagt haben, Saisonmuseum, im Winter ist es kalt, das ist da anscheinend, also Heizungsmöglichkeiten nicht so sind. Wie lange hat das Museum geöffnet? Wie lange kann man jetzt noch nach Trautenfels kommen, wenn man jetzt den Podcast hört, Mitte September? Wie viele Wochenenden oder Tage hat man noch Zeit?
Ja, unsere Saisonöffnungszeit ist immer von Palmsamstag, im Normalfall bis 31. Oktober. Und heuer haben wir speziell aber noch bis 3. November geöffnet. Und dafür haben wir tägliche Öffnungszeit. Wir haben keinen Schließtag, ist eben auch der Region geschuldet, wenn man sagt, ja, wenn man All-Inclusive-Partner bei den Karten ist, wenn man sagt, wir sind natürlich, wenn man sagt, ja, Schlechtwetterprogramm-Museum, also ist es ganz wichtig, dass man wirklich täglich geöffnet hat in dieser Region.
Ja, dann sage ich vielen Dank für das Gespräch und an alle, die zuhören, nichts wie auf nach Trautenfels, es ist auch verkehrstechnisch sehr günstig gelegen. Vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Hat. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.